Es ist schon in der Einleitung gesagt worden, dass der heutige Sonntag einen besonderen Namen hat, auch wenn in freien Gemeinden das Kirchenjahr nicht so sehr ein Regulativ ist, so ist Trinitatis doch auch ein besonderer Anlass. Und in der evangelischen Kirche werden ja jetzt alle folgenden Sonntage bis zum Ende des Kirchenjahres als 2., 3., 4. und so weiter Sonntag nach Trinitatis eben auch bezeichnet. Aber was feiern wir denn? Aha. Jetzt habe ich auch die Ehre dieses Tons bekommen. Gut. Was feiern wir denn da zu Trinitatis? Lasst es mich mal so versuchen. Zu Weihnachten sind wir dankbar dafür, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat und dass damit die Heilsgeschichte Gottes seinem Höhepunkt zustrebt, die sich ja um Karfreitag Ostern herum verdichtet, seinen Höhepunkt hat. Und zu Pfingsten denken wir daran, dass Gott uns seinen Geist geschenkt hat, dass er die Gemeinde Jesu zu ihrer Geburtsstunde geführt hat. Und am Sonntag nach Pfingsten, dem Trinitatis, was feiern wir da? Lasst es mich einmal ganz salopp sagen, zu Trinitatis feiern wir es, dass wir es geschafft haben, das zu begreifen, was Gott uns durch Weihnachten, Ostern und Pfingsten schenkt. Durch seine Hilfe natürlich. Trinitatis, wie der Sonntag heißt, ist eigentlich im Lateinischen ja ein Genitiv von Trinitas und bedeutet zunächst eigentlich nur Dreiheit. Erst im theologischen Sprachgebrauch bürgert sich's dann ein, von der Dreieinigkeit Gottes mit diesem Begriff zu reden. Und als besonderer Sonntag, ja sogar als Fest im Kirchenjahr, taucht es so etwa um die Wende des ersten Jahrtausends auf, nach früheren Anfängen. Und 1334 ist es dann von Papst Johannes dem 22., der 23. hat ja erst im 20. Jahrhundert dann gelebt, ist es dann in den römischen Generalkalender aufgenommen worden. Und im Grunde haben alle Kirchen auch nach der Reformation an diesem Tag festgehalten. Wir feiern da die Lehrbildungen, die sich hauptsächlich im 4. Jahrhundert dann, Anfang des 5. Jahrhunderts, einen gewissen Abschluss gefunden haben, dass Gott, der lebendige Gott, der Gott Israels, sich uns gegenüber als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart. Und es war deshalb notwendig, hier zu diesen Lehrbildungen zu kommen, weil nach dieser anfänglichen Freiheit, in der die erste Christenheit die apostolische Botschaft aufnimmt, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, dass wir durch ihn leben, dass sein Geist uns die ewige Herrlichkeit verbirgt. Das war am Anfang, und wenn wir das Neue Testament lesen, überhaupt noch gar kein Problem. Das begegnet uns eine lebendige Frische dieser geistlichen Erfahrung. Aber als dann sich die Christenheit ausbreitet über den ganzen Mittelmeerraum und das Evangelium überall präsent wurde, wurde es irgendwie notwendig, diese besondere Art, wie uns Gott begegnet, auch jetzt in Begriffe zu fassen, um es den Menschen und auch den gebildeten Menschen der damaligen Zeit auch irgendwo nahe zu bringen. Und damit stand man vor der philosophisch kaum zu lösenden Aufgabe, von der Einheit Gottes aus dem Alten Testament her zu sprechen und gleichzeitig die besondere Stellung Jesu zu Gott, ja als Gott selbst auch, darzustellen und das auch noch verbunden mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, ohne dass man dadurch von drei Göttern zu reden hatte, was dem Christentum übrigens schon von seinen Anfängern her immer wieder vorgeworfen wurde. In diesen ersten paar Jahrhunderten, etwa so bis zum Ende des 4., Mitte des 5. Jahrhunderts, wo es dann zur Lehrabschlussbildung gekommen ist, war es natürlich kaum zu vermeiden, dass man da auch in theologische Sackgassen gerät. Mir ist das einmal aufgefallen, als ich Schriften von Justin dem Märtyrer gelesen habe, einem Verteidiger des christlichen Glaubens aus dem 2. Jahrhundert. Und da habe ich ein paar Formulierungen über Jesus von ihm gelesen, wo dann meine Augenbrauen hochgezogen sind und sage, ja, aber bitte, so darfst du es eigentlich noch nicht sagen. Aber dann wurde mir im Laufe der Zeit klar, dass das noch ein Raum war, wo man noch keine dogmatischen Formulierungen hatte, wo man sich herantastete an dieses Geheimnis Gottes in diesen drei Personen. Und so macht es erst der Lauf der Zeit deutlich, was da an anfänglichen Formulierungen letztlich in einem Klärungsprozess zu verwerfen war, weil es, wenn man es weiterdenken würde, zu Irrlehren führen würde und was dann wirklich Substanz hat, was man weitergeben kann. Und interessant ist es, dass diese urkirchlichen Problemfelder, die es damals gab, im Grunde im Lauf der Kirchengeschichte immer wieder neue Vertreter gefunden haben. Eine Strömung, der Monarchianismus, der die Einheit Gottes nur so glaubte wahren zu können, dass man Jesus nicht die volle Gottheit zugestand, der fand ja dann und findet seine modernen Vertreter in den Angehörigen der Zeugen Jehovas, die Jesus nur als einen geschaffenen Gott, wie sie es nennen, als die Menschwerdung des Erzengel Michaels im Grunde auch so begreifen können. Und die andere große Strömung, der Modalismus, wo allerdings das Bild, das wir heute gehört haben vom Wasser, das in diesen drei Aggregatzuständen uns ja bekannt ist, als feste Form des Eises, als flüssiges Wasser und dann als, wenn man nochmal mehr Hitze dazu gibt, als Wasserdampf auch. Dieses Bild ähnelt ja fast eher dem Modalismus, einer Strömung, die meinte, so im Alten Testament war Gott der Vater, dann wurde er in Christus Mensch und nach Pfingsten begegnet er uns Heiliger Geist. Aber es ist immer das eine idente Wesen. Das Problem dieser Auffassung ist natürlich dann müsste man die Gebete Jesu als Selbstgespräche erklären und hätte dann auch Probleme, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist in Christus auch wirklich zu fassen. Zur Trinitatis feiern wir also den Durchbruch dieses urchristlichen Bekenntnisses in diesen drei Personen, denen Gott uns begegnet und hat dann in den Konzilien von Nicea 325 und Konstantinopel I, 381 dann seinen Abschluss gefunden. Und das Besondere an dieser Geschichte ist das, dass in dieser Zeit schon vieles in der Christenheit sich etabliert hat, was wir heute aus protestantisch-evangelikaler Sicht eigentlich nur mit größter Sorge betrachten können, dass aber doch in der Hauptsache, in diesem grundsätzlichen Bekenntnis zu Gott, sich doch das biblische Zeugnis bewahrt hat und sich herauskristallisiert hat. Und dafür können wir Gott im Grund nicht genug danken. Die Formulierungen selber, die man damals gefunden hat, hängen natürlich mit den Fragestellungen der damaligen Zeit zusammen. Sie hängen auch damit zusammen, dass man in der Christenheit nach der anfänglichen Einheitssprache des Griechischen dann auch sich zunehmend mit dem Lateinischen auseinandersetzen musste und dass die nicht ganz deckungsgleichen Begriffe in diesen Sprachen natürlich das auch ein wenig kompliziert haben. Die Fragestellungen selber, die Formulierungen, die man gefunden hat, die mögen wir heute aus veränderten Zugängen, veränderten Fragestellungen heraus vielleicht wiederum neu überdenken. Die Sache aber selbst, dass Gott selbst uns als Vater, dann wiederum als Sohn und als Heiliger Geist uns begegnet, diese Sache gehört zum zentralsten Bekenntnis der Christenheit und von da weg kann man nicht weichen. Freilich könnte jetzt heute jemand bei all den Dingen, die ich da so kurz vor euch ausgebreitet hatte, sage, also, jetzt ist schon kompliziert geworden. Früher war es doch viel einfacher. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. So tönt es an jedem Sabbat auch heute noch in den Synagogen, natürlich auf Hebräisch, ist klar. Und jetzt müssen wir im Bekenntnis zu diesem einen Gott auch noch unseren Herrn Jesus Christus und den Heiligen Geist in spezieller Weise unterbringen. Können wir nicht einfacher von Gott reden, wie es vielleicht früher auch der Fall war? Würde uns das nicht die Kommunikation unseres Glaubens auch an Außenstehende ein wenig erleichtern? Nun, dazu muss man einmal eines auch bedenken, dass es schon im Alten Testament mit dieser Rede von dem einen Gott nicht ganz so einfach war, wie wir es vielleicht so landläufig meinen möchten. Denn dieser eine Gott ist im Gegensatz zu den abstrakten Gottesvorstellungen der Philosophie und anderen religiösen Vorstellungen, dieser eine Gott hat im Alten Testament schon einmal einen Namen, Jahwe, den der Jude dann schon seit der Zeit Jesu eigentlich nicht mehr aussprechen wollte, immer nur Herr dann auch sagte. Er will angerufen werden in der ganz persönlichen Notsituation. Wir dürfen unser Herz vor ihm ausschütten. Das alles schenkt dieser eine Gott und in der Begegnung uns gegenüber tritt er förmlich aus sich selbst heraus und begegnet uns in einer Weise, wo wir Mühe haben, das im Einzelnen nachvollziehen. Denkt an die Stellen im Alten Testament, angefangen schon im Buch Genesis, aber es zieht sich weiter durch im Grunde das ganze Alte Testament durch, wo von einem besonderen Engel des Herrn die Rede ist. Lest einmal diese Geschichte bei der Opferung Isaaks, wo zunächst der Engel des Herrn Abraham anspricht und dann sozusagen seine Stimme, ohne zu unterscheiden, in die Stimme Gottes übergeht und das irgendwie so in der Schwebe uns begegnet, dass der Gott durch den Engel des Herrn, dem Abraham, hier erscheint. Und im Richterbuch nimmt dieser Engel des Herrn sogar Formen der Anbetung an, was sonst kein anderer gewöhnlicher Engel, unter Anführungszeichen, so tun würde. Da stehen wir von einem Phänomen, wo die altkirchlichen Ausleger schon vermutet haben, ob nicht in diesem Engel des Herrn uns schon das ewige Wort, das im Anfang war und bei Gott war, nicht da schon begegnet. Und dann ist das Alte Testament auch noch im Ganzen durchzogen von dieser Rede des Geistes des Herrn, des Geistes Gottes, der nicht allein auf Gott selbst bezogen bleibt, sondern durch den Gott die Menschen unterweist, führt und leitet, ja, der dann, und das ist ja dann der Inhalt von Pfingsten gewesen, auch als endzeitliche Heilsgabe dem Volk Gottes zuteil wird. Und all diese Redewendungen des Alten Testaments, die also schon von den Pluralformen Gottes ganz abgesehen, lasst uns Menschen werden, irgendwo zeigen, dass es mit diesem einen Gott doch ein wenig nicht komplizierter, sondern schöner ist, als wir mit abstrakten philosophischen Begriffen vielleicht meinen könnten. Diese ganze Redeweise verletzt nicht dieses Bekenntnis: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und nach hunderten Jahren, in dem der Überrest des Volkes Israels und nach einem langen Schweigen der Stimme Gottes aus dem Alten Testament, wo sich Israel als kleine Provinz am Rande des Römischen Reichs wiederfindet, da tritt Jesus Christus auf. Und er sammelt Anhänger um sich in wechselnder Anzahl und auch mit einem gewissen Kommen und Gehen. Und er redet jetzt von diesem Gott des Alten Testaments als seinem Vater und ermutigt seine Zuhörer zu einer eben diesen Anrede. Und wir haben heute auch im Unser Vater Gebet das so zum Ausdruck gebracht hat. Aber dabei handelt es sich, wenn wir diese Texte lesen, nicht um irgendeine Floskel einer plumpen Privatfrömmigkeit, wo sozusagen Jesus das uns ein wenig anschaulicher machen wollte. Nein, sondern wir spüren, dass es jetzt um eine Nähe Gottes geht, dessen Reich hier durch Jesus Christus uns nahe kommt. Und im ersten Kapitel des Johannesevangeliums lesen wir nach der Elberfelder Übersetzung im 18. Vers: Niemand hat Gott jemals gesehen. der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn bekannt gemacht. Und mit diesem Satz stellt Johannes im Grund die ganze alttestamentliche Gottesoffenbarung, ohne sie freilich abzuwerten, aber doch in den Bereich des Vorläufigen. Zwar haben die Menschen des Alten Testaments auch schon die Nähe Gottes erfahren und waren dankbar dafür und haben das zum Ausdruck gebracht. Denken wir nur am Psalm 23. Aber alle Visionen, die es im Alten Testament gab, wo die Ältesten mit Josua und mit Mose den Gott Israel sahen am Sinai oder dann später Jesaja oder auch Hesekiel. In all diesen Visionen ereignet sich nicht das, was uns in Jesus Christus begegnet. Niemand hat Gott gesehen in seinem vollen Wesen. Das waren Teilaspekte, worin sich Gott den Menschen bislang kundtun konnte, aufgrund unserer Schwachheit, aufgrund unserer Sündhaftigkeit, konnte sich Gott noch nicht so mitteilen, wie er es nun in Jesus Christus uns gegenüber tut und schenkt. Und von diesem Gott spricht Jesus bei aller Anerkennung, dass der Vater größer ist, aber doch auch so, dass er und der Vater eins sind und dass der Vater in Christus redet und wirkt und uns begegnet. Er hat ihn uns als Vater bekannt gemacht. In diesem Wort für bekannt machen steckt das Wort, das wir im theologischen Sprachgebrauch als Exegese kennen, als ein genaues Erklären und Erläutern und vor Augen führen dessen, um was es geht. Und Jesus macht uns hier Gott als Vater bekannt, wie es zwar auch schon vom Alten Testament vorgeschattet wird, in der Geburtsstunde des Volkes Israels, als Gott sein Volk aus Ägypten herausruft, heißt es, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und dieser Gedanke wird dann über Jesaja und bis zu Malachi dann immer wieder mal aufgenommen im Alten Testament. Aber selbst im einzigsten Gebet, Jesaja 63 und 64, wo der Prophet sich an Gott als seinen Vater wendet, an den Vater des Volkes, bleibt diese Anrede doch nur etwa auf der Ebene des Vergleichs, so ähnlich wie es uns einmal auch im Psalm 103 begegnet, wie sich ein Vater erbarmt über seine Kinder, so erbarmt sich der Herr über uns. Die Anrede, Gott als Vater anzusprechen, die ist dem Alten Testament und dem Gebetsleben damals im Grunde noch fremd. Und wenn Jesus jetzt mit seinen Jüngern über die Sorgen des Alltags spricht, was werden wir morgen essen, anziehen, womit werden wir genug Geld verdienen, dann verweist uns Jesus darauf, dass unser Vater im Himmel das alles schon weiß, bevor wir überhaupt noch auf den Gedanken kommen, ihn darum zu bitten. Und von der Anrufung des Gebetes, ihn als unseren Vater zu nennen, haben wir schon gesprochen. Aber wir dürfen auch damit rechnen, dass, wenn wir ihn in der rechten Weise als Vater suchen, auch von ihm unseren Lohn empfangen dürfen, der freilich ein Lohn aus Gnade ist, nicht aus eigenem Verdienst. Und in der Nachfolge Jesu, wo wir Licht dieser Welt sein dürfen durch unser Leben, verherrlichen wir wiederum den Vater im Himmel und Jesus geht hin, um uns eine Stätte zu bereiten im Haus des Vaters, womit unser ewiger Ausblick und die Zukunft da eben vor Augen gestellt wird. Das ist etwas ganz was Neues. Und in diesem geistlichen Rahmen, den Jesus da vor uns entwirft, muss natürlich jetzt die Frage auftauchen, wer ist denn Jesus selbst in dieser Beziehung zum Vater, zu seinem Gott, den er als Vater nennt. Wir haben den Vers vorher in der Elberfelder Bibel gelesen. Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn bekannt gemacht. Die Lutherbibel hat seit der Revision von 1984 gemeinsam mit der Zürcher Bibel, der katholischen Einheitsübersetzung und auch der Guten Nachricht einen Rückgriff aber auf ältere, bessere Handschriften gemacht dieses Verses. Und dort heißt es dann nach diesen Lesarten: Niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, und jetzt hör mal, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Hat die Elberfelder Bibel mit dem Begriff des eingeborenen Sohns, der übrigens nur bei Johannes noch mehrmals uns begegnet, schon auf etwas Besonderes aufmerksam gemacht, so bringen es die anderen Übersetzungen aufgrund anderer griechischer neutestamentlicher Handschriften nun auf den Punkt und zeigen uns, wer Jesus wirklich ist. Er ist Gott selbst, aber kein zweiter Gott, sondern der Ausdruck Gottes selbst. Er, das Ebenbild seiner Herrlichkeit, der Ausdruck seines Wesens. Denn ob nun die eine Handschriftengrundlage, die der Elberfelder Bibel zugrunde liegt, oder die der Luther- oder Einheitsübersetzung zugrunde liegt, die originalere gewesen ist, diese Frage ist heute müßig zu klären. Denn die Sache, um die es geht, die ist im ganzen Neuen Testament bezeugt. Denn im Anfang war schon dieses Wort. Und dieses Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Und dann ist erst von der Schöpfung die Rede. Und mit diesem berühmten Anfang des Johannesevangeliums wird uns ja im Grund der tiefste Blick zurück, wenn wir das so sagen dürfen, in die Ewigkeit Gottes geschenkt. In die Ewigkeit vor Raum und Zeit, die wir im Grunde gedanklich gar nicht fassen können, weil wir uns immer wieder dabei ertappen, auch da eine Zeit hineinzulesen. Was hat denn Gott so lange gemacht, bis er die Welt erschaffen hat? Eine spitzfindige Frage, die durch die ganze Kirchengeschichte hindurch geistert. Und in diesem Raum, lasst mich so nennen, vor der Schöpfung, vor Raum und Zeit, gab es diese Liebe des Vaters zum Sohn, wie das ja auch Jesus dann einmal später zum Ausdruck bringt. Vater, du hast mich geliebt, ehe der Welt grundgelegt war. Diese ewige Gemeinschaft des Vaters mit dem Sohn vor Grundlegung der Welt ist ja dann auch der Grund, warum dann Johannes später in seinem ersten Brief davon schreiben kann, dass Gott Liebe ist. Wäre Gott so ein streng monopersonales Wesen, wie es uns in manchen philosophischen Spekulationen oder in anderen Religionen uns begegnet, dann wäre diese Aussage, dass Gott Liebe ist, im Grunde gar nicht möglich. Denn Liebe braucht immer ein Gegenüber. Liebe will sich immer mitteilen. Liebe sucht auch die Antwort. Und all das kann nur gesagt werden, wann in Gott selbst schon eine gewisse Differenzierung ist. Gott von Ewigkeit her. Gott ist dieser Vater seines Sohnes. Er ist von Ewigkeit her dieser Vater. Das heißt, diese Vaterschaft Gottes ist nicht etwas, was irgendwie erst später zu ihm dazukommt, so etwa wie bei uns Menschen. Ich verrate euch kein Geheimnis. Ich war als junger Mann längere Zeit frei und ledig. Und es war auch ganz nett. Und irgendwann erwacht dann so der Gedanke, ja, es gibt doch auch die Mädels. Ja. Und man sucht diesen Kontakt, diese Gemeinschaft, heiratet. Tja, und dann bin ich plötzlich Vater geworden, ohne dass ich es mich fast übersehen habe. Und musste dieses Vater, und Andreas, vergib mir es, erst mühsam mit dem Lauf der Zeit lernen und habe es bis heute vermutlich noch nicht ganz begriffen. Aber Gott ist von Anfang an Vater. Es gehört zu seinem ureigensten Wesen dazu. Und deshalb können wir auch von manchen negativen Vaterbildern auch einmal absehen und es in Gott selbst in der reinsten und positivsten Weise auch so erkennen. Und weil da eine Liebe da ist zwischen Vater und Sohn und die Liebe ja selbst die vornehmste Frucht des Heiligen Geistes ist, so ist im Grunde auch schon der Heilige Geist in dieser ewigen Gemeinschaft des Vaters und des Sohnes gegenwärtig. Denn später dann in der Heilsgeschichte bestätigt ja der Vater den Sohn gerade durch die Mitteilung des Heiligen Geistes. Denken wir nur an die Taufe bei Johannes. Als da Jesus aus dem Wasser emporstieg, öffnete sich der Himmel. Der Geist Gottes kam auf ihn. Du bist mein lieber Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen. Und diese Liebe Gottes, die drängt dann auch den Sohn wiederum, sich selbst durch den ewigen Geist, wie wir es im Hebräerbrief lesen, sich Gott als fehlerloses Opfer darzubringen und damit unsere Erlösung zu werden. Und dieser Erlösungsgedanke, der einmal in der Heilsgeschichte Wirklichkeit wird, hat aber auch schon seinen Grund in dieser ewigen Gemeinschaft des Vaters und des Sohnes vor Grundlegung der Welt. Lesen wir doch am Anfang des Epheserbriefs davon, dass Gott uns schon, jetzt hätte ich beinahe gesagt damals, nein, vor aller Zeit, aus der Ewigkeit heraus, dazu erwählt hat und bestimmt hat, gesetzt hat, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus. Denn Liebe kann und will nicht bei sich selber bleiben. Liebe kann sich auch nicht auf den dreieinigen Gott selbst beschränken. Liebe drängt, sich weiterzugeben, andere mit einzubeziehen, sie auch teilhaben zu lassen an dieser ursprünglichen Gemeinschaft der Liebe. Und so lesen wir da schon vom Grunddesign für uns Menschen im Epheserbrief, dass wir aus dieser Liebesgemeinschaft des Vaters und des Sohnes in Gedanken entworfen sind, dann später bei unserem Namen genannt werden und in diese Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott hineingeführt werden. Und spätestens da sollte uns deutlich werden, dass die Beschäftigung mit der Dreieinigkeitslehre kein unnützes Glasperlenspiel ist. Wir dürfen darin die ewige Liebe Gottes als des Vaters zum Sohn, vom Sohn zum Vater erkennen, die als solches der Seingrund unseres Lebens ist, wo wir mitgemeint sind dabei. Und wenn wir dann aus dem Mund Jesu erfahren, dass wir jetzt mit einem Vater im Himmel wieder rechnen dürfen, dann ist das im Grunde ein einziger Ruf zu einem Nachhausekommen, in eine Geborgenheit bei Gott, wo wir uns sonst in unserer allzu eitlen Geschäftigkeit und Selbstfindung immer weiter entfernen würden. Denn Jesus sah es als sein Lebensziel an, am Ende des hohenpriesterlichen Gebets in Johannes 17, die Liebe, die er vom Vater vor Grundlegung der Welt erfährt, die in unsere Herzen mit hinein zu vermitteln, dass er dadurch in uns gegenwärtig wäre. Aber da wäre noch mehr zu sagen. Vom Heiligen Geist war schon die Rede. Er ist es, der lebendig macht. Er war bei der Schöpfung gegenwärtig. Er schenkt uns das neue Sein in Christus. Und durch ihn werden wir auch in der Auferstehung einmal vollendet werden. Und lasst mich ein wenig die verschiedenen neutestamentlichen Bezeichnungen dieses Geistes Gottes der Reihe nach einfach vor euch ausbreiten. Der Geist Gottes, der Geist des Herrn, der Geist des Vaters, der Geist seines Sohnes, der Geist Jesu, der Geist Christi, der Geist Jesu Christi und last not least, der Heilige Geist. Und diese verschiedenen Bezeichnungen für diesen einen Geist Gottes zeigen uns schon das Beziehungsgeflecht, in dem er selbst zum Vater, zum Sohn steht und darüber hinaus auch uns mit einbeziehen möchte. Denn als Petrus zum ersten Mal stellvertretend für uns alle Menschen einmal zum Ausdruck bringen durfte, wer der ist, der ihm in Jesus von Nazareth begegnet, und sagt, du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, da versichert ihm Jesus, Petrus, auf das bist du nicht selbst draufgekommen, sondern das hat dir mein Vater im Himmel geoffenbart. An einer Offenbarung, an der Sohn Gottes, nach anderen Worten im Matthäus-Evangelium, selbst aktiv beteiligt ist. Und jetzt, als der Sohn Gottes nach dem vollbrachten Heilswerk wieder zurückkehrt, wo am Anfang war, zum Vater, sendet er uns den Geist mit der Aufgabe, dass uns dieser eine Geist von dieser Sünde überführt, dass wir bislang nicht an Jesus als unseren Herrn glaubten. Alle anderen Sünden, die wir in unserem Leben begehen würden, dass wir vielleicht an einer Autobahnreststätte das schöne Besteck mitgenommen haben oder dieses und jenes verbrochen haben, von all dem können uns irgendwelche Zeugen und spitzfindige Anwälte vielleicht überführen. Aber dass es Sünde ist, nicht an Jesus zu glauben, das ist Zielverfehlung, was ja der Ausdruck oder die Bedeutung des Wortes Sünde ist, nicht Jesus zu erkennen als den uns vom Vater Geschenkten. Davon kann uns im Grunde nur der Heilige Geist selbst befreien und in diese Gemeinschaft mit Gott führen, wo wir seine Kinder, seine Söhne und Töchter sein dürfen. Und weil wir nun Söhne und, lasst mich sagen, auch Töchter Gottes sind, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber lieber Vater. Galaterbrief. Und im Römerbrief heißt es, drum rufen jetzt auch wir, aber Vater. Wobei es gar nicht so sehr um den Wortlaut des Abba selbst geht. In manchen Gemeinden kann man hören im Gebet, dass auch Gott als Abba angerufen wird, entsprechend dieser Schriftstellen. Ich fürchte aber, ich könnte 100-mal Abba sagen und es würde mir nicht allzu viel nützen. Denn um was es geht, ist, dass ich es begreife, was sich mit Abba eigentlich verbindet. Nämlich diese vertraute Beziehung zu Gott, die ich als Kleingläubiger, der ich oft manchmal nur meine paar Euros zusammenzähle und mich frage, wie werde ich noch das ganze Leben damit gestalten, ich daran oft vorbeigehe und ich doch ermutigt werde, zu meinem Vater zu kommen, ihm zu vertrauen und in diese Gemeinschaft mit Gott hineinzukommen. Der Weg, um die Dreieinigkeitslehre zu begreifen, als ich in der Schule war, lernte ich in Geografie auch von Australien, von seinen Landschaftsformationen, von seiner Fauna und Flora und noch ein paar andere Dinge. Ich habe das brav gelernt und bei der Prüfung gut abgegeben, ohne damals je in Australien gewesen zu sein. Und soweit ich mein Leben heute abschätzen kann, werde ich vermutlich auch nie nach Australien kommen. Ich weiß manche Dinge darüber. Gott als Vater, als Sohn und als Heiligen Geist kann ich auch im Religionsunterricht durchaus vorgetragen bekommen. Dass es mir aber Lebenswirklichkeit wird, dass es aber Raum zu einem neuen Dasein wird, dass es meine Gottesbeziehung bestimmt, das ist nur dann möglich, wenn wir uns auf den einlassen, der uns Gott als Vater nahe bringt, auf Jesus Christus. Und er führt uns durch sein Erlösungswerk zum Vater, schenkt uns seinen Geist, der in uns ruft, aber Vater, und so versammeln wir uns mit allen Christen weltweit im Lob Gottes, nach diesem schönen Vers im Epheserbrief, dass wir durch ihn, durch Jesus Christus, alle beide, Juden und Heiden und was es sonst alles geben mag, diesen einen Zugang im Geist haben zum Vater. Und auch wenn wir es vielleicht gedanklich nicht ganz auf die Reihe bekommen, in der Lebenswirklichkeit dieser Botschaft dürfen wir alle stehen. Und das einfache Vertrautsein durch Christus im Geist zum Vater zu kommen, ist das kostbarste Geschenk, das jeder haben darf, der wirklich an Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland glaubt. Gott segne euch.